Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Peronimus, der Angelgönni. Wie haben Sie gebissen, Mann mit dem Hut auf? Wie haben Sie gebissen?
Schlecht. Bei mir schlecht. Ich bin mit einem Bagel, ich bin mit Fisch los nach Hause gegangen. Wir waren 3-4 Stunden auf dem Wasser. Ich habe viel gelernt. Ich habe grundsätzlich, ich hatte null Wissen, was Fischerei angeht. Und ich hatte viele Fragen. Und jemand, der wirklich ruhig genug, intelligent genug ist und belesen genug, um dir viele, viele Fragen, sei es Fischerei, sei es Lebensfragen zu beantworten, dann ist Oscar da Silva. Und es war atmosphärisch dicht, es war sehr angenehm, es war weg von der Stadt, in die Weite Finnlands, aber es war für mich 100% fischlos. Aber ich bin jetzt auch nicht so traurig irgendwie, also ich wollte jetzt auch keinen Fisch da rausholen und auf den Kopf schlagen und dann in so einen Eimer tun. Das war, ich war irgendwie so ein bisschen so, ja, ich wusste jetzt nicht, was das bessere Auto, also ich wollte jetzt auch nicht da so 3 so dicke Schinken rausholen. Das ist,
ja, am Ende, am Ende ist der Fisch,
können, aber ich weiß es auch nicht.
Ja. Am Ende ist der Fisch zweitrangig, am Ende ist der Content wieder der König, wie immer. Ist das ein Hut, den du jetzt extra dafür noch erworben hast heute?
Martin Hanebeck, unser Kameramann und Genius hinter quasi allen Formaten, die nicht klassische Spielformate sind, hat mir diesen Hut mitgebracht, weil er nicht davon ausging, dass ich einen richtig freshen Buckethead hatte. Das heißt, ich habe downgegradet. Ich war da mit einem starken Hut, mit einem schönen Kangol, so Fell, in so einem Grünton. Und dann hat er mir den hier mitgebracht vom Markt irgendwie, Billow Willow. Aber weil ich dann die Geste natürlich auch nicht ausschlagen wollte, habe ich dann einfach downgegradet und bin mit diesem Hut aufs Brot gegangen.
Ich finde ohnehin, kann das sein, dass dein Hut-Game ziemlich gut ist? Hast du nicht mehrere dieser Buckethead-Dinger?
Ja, okay. Ich will jetzt nicht weiter darauf umreiten, aber es gibt auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Dünne des Haares und das Hut-Game.
Okay,
das ist so, das entwickelt sich gemein, das entwickelt sich gemeinsam. So. Okay, aber nochmal, okay, um dieses Boot einzusteigen. Es ist auch abgefuckt einfach, weil der hatte so einen Monitor. Der Herr Miko, der Fischmeister, der jetzt nicht gut genug war, um mir zu helfen, so einen kleinen Hecht zu finden. Also es gab auch Zander im See. Und das war natürlich eigentlich das Einzige, was wir uns auf die Fahnen geschrieben hatten, da so einen dicken Zander rauszuholen. Aber wie gesagt, Miko meinte auch, er wäre eine Zeit lang TV-Persönlichkeit gewesen und hätte irgendwie, wäre durch Europa gereist, hat den Leuten Eisfischen beigebracht. Aber der hatte so einen Monitor am Boot, dass du immer sehen konntest, wo die Fischschwärme waren. So. Das heißt, du hast nicht mehr so Mann gegen Natur so ein bisschen, sondern du hast dann einfach, dann wurde dir gesagt, so 4 Meter in die Richtung, da auf 6 Meter Tiefe, da sind die.
Oh, das da ist ja cheaten.
Und dann haust du nur so deinen Lachs da rein. Und trotzdem bin ich mit einem Bagel nach Hause gegangen.
Also, was hast du denn da mit was für einem D-Max-Star standest du denn da auf dem Boot? Das ist ja Wahnsinn. Und okay, wir lösen jetzt natürlich nicht auf, wie es bei dem belesenen, in sich ruhenden Oscar gelaufen ist. Das Format könnt ihr euch dann anschauen auf YouTube und in unseren Live-Sendungen. Mhm. Aber es löst in dir gar nicht das aus, was zum Beispiel, du hast mir doch auch mal immer wieder von Golf erzählt. Und Golf ist natürlich diese Challenge auf der einen Seite, aber bringt dich offensichtlich ja auch runter. Das scheint beim Angeln allein aufgrund dessen, weil es auch mit Lebewesen zu tun hat, die du da rausziehst, nicht der Fall zu sein, oder?
Ja. Also, ich finde, es war fantastisch, da draußen zu sein. Und auch, wir waren in great company. Miko hat den Mund gehalten. Martin ist sehr lustig, Oscar ist auch ein lustiger Typ und natürlich total interessant. Das heißt, ich hätte einfach eine bessere Zeit gehabt, wenn wir auf dem Boot einfach rausgefahren wären, den Motor ausgemacht hätten und wir hätten einfach nichts gemacht.
Ohne die Fische, ah ja, okay.
Also ich fand das toll. Es ist wirklich, du siehst, da hast du Häuser gesehen heute. Ich glaube, also es gibt ja unfassbar viel Wasser. Es gibt ja nur Seen. Das heißt, also erste Reihe, wie gesagt, erste Reihe in Finnland am See, ist halt nicht, das ist kein Statussymbol, sondern wir sind halt hergefahren. Es war also wirklich pittoresk, malerisch. Du kannst es dir nicht vorstellen, was da für tolle Holzhütten stehen und so weiter. Ich hätte einfach, das hätte mir absolut gereicht. Da muss ich jetzt nicht immer wieder so das Ding reinholen und dann natürlich war es jetzt auch nicht, dann ist es sehr erfolgreich, dann bist du gestresst, dann willst du Mikko, deinen Lehrer auch nicht enttäuschen, der die ganze Zeit so mit dem Kopf schüttelt und so auf dich zeigt. Dann verhedderst du dich dreimal, dann wieder irgendwie so, dann schmeißt du wieder irgendwo das Ding in die Seerose rein, dann muss Mikko kommen und das Ding wieder frei machen. Es ist einfach viel passiert, ohne. Also.
Ich habe das Gefühl, ich wittere da den nächsten Fernsehpreis am Horizont für das, was ihr da heute
dafür
produziert habt.
Dafür gibt es keinen Preis in keiner Richtung. Aber gut, es war eine Erfahrung. Sehen. Es war eine schöne Erfahrung.
Ja, mal sehen. Wenn die Eishockey-Jungs gewinnen, sind wir auch zufrieden. Denen drücken wir alle Daumen, die Lüders und Co., die ganze Eishockey-Crew ist ja auch dieses Jahr für den Fernsehpreis nominiert. Da drücken wir natürlich alle Daumen. So, der Mann mit dem Anglerhut. Wir haben jetzt gerade eben zu Ende gegangen. Einen bewegten Basketballtag hinter uns mit einer zähen Angelegenheit aus französischer Sicht. Die setzen sich gerade so gegen die Polen vor deren heimischem Publikum durch. Und vor allen Dingen haben wir ein großes Überthema erstmal jetzt gerade, so über diese Europameisterschaft. Gestern mit Moritz sind wir schon in leider das Thema Joe Vogtmann eingestiegen, aber Günni, es hört nicht auf. Es ist die EM der Verletzung, es ist die EM der Ausfälle, es ist die EM des frühen EM-Aus. Joe Vogtmann, Bogdanovic, Jokubaitis, seit heute Alexar von Frankreich, da ist klar, die Wade reicht nicht. Bei Italien ist vorhin Salio Niang ohne Fremdeinwirkung umgeknickt, hat sich den Knöchel angeknackst. Wir wissen nicht, was bei Lettland mit Žagars und Co. ist. Die Serben hatten zwischendurch mal Sorge um Micic. Vor dem Turnier ist Satoranski raus, Musa raus, als X-Faktoren ihrer Länder. Bei Rokas Jokubaitis haben wir übrigens mittlerweile die Diagnose, ne? Das ist ein Kreuzband- und Meniskusschaden im linken Knie. Und er wird mindestens 6 Monate raus sein und frühestens im Frühjahr zurück. Und die Frage ist jetzt, was ist die Quintessenz, was muss die Quintessenz sein? Ist der Kalender generell zu voll und da wir den Kalender nicht verändern werden, müssen wir vielleicht in die Richtung gehen, in die Luka Banki, der Lettland-Trainer, geht, dass wir die Kaderstruktur und die Anzahl der Spieler bei so einem Turnier überdenken?
Aber ich glaube, die Grunddiskussion ist mir wahrscheinlich jetzt zu groß, weil ich hatte das Gefühl, ich kam auch aus einer NBA-Saison, wo ich das gleiche Gefühl hatte. Es war eine Saison der Verletzungen. Es waren dann irgendwie Tatum und Halliburton und wer auch immer. Es war einfach gefühlt, Thunder sind wahrscheinlich auch die beste Mannschaft gewesen, aber waren eben auch gesund. Und wir waren so verwundert, weil wir Achillessehnenverletzungen gesehen haben, die wir sonst nur von 35-Jährigen kennen, bei Mitte, Ende 20-Jährigen. So. Und da war es auch schon. Oder wir, Magenta, haben natürlich auch ein ganz besonderes Auge auf die Orlando Magic. Da war es gefühlt auch so irgendwie, ja, dann gab es Verletzungen. Moritz, dann war irgendwie Franz 3 Monate raus, Bankeros 3 Monate raus. Es war irgendwie, es ist irgendwie so, nicht nur dieses eine Turnier, was für sich so steht, sondern es ist irgendwie fast das Thema der Zeit, oder dass so der Zeitgeist fragt, machen wir irgendwas mit dem, ist unser Athletiktraining seltsam, ist die Belastung so hoch, was sehe ich, der eine schmeißt die halbhohen Schuhe rein, so, es ist irgendwie, sind viele Fragezeichen bei uns und das, was Banky macht, ist zumindest jetzt mal im Kleinen anzumerken, dass das doch vielleicht eine Lösung wäre, um das jetzt für so eine Eurobasket zu entzerren, also die Möglichkeit, Spieler nachzumelden, ich glaube im Handball geht das, oder? Wenn ich korrigiere mich, wenn es nicht.
Ich glaube, er will ja darauf hinaus, dass einfach von vornherein der Kader größer ist.
Ah, okay.
3 Spieler, die quasi mit dabei sind, aber eigentlich dann im Spieltagskader immer raus sind. Das war so seine Idee. Warum nehmen wir nicht, Zitat, 3 weitere Spieler mit und geben ihnen diese unglaubliche Erfahrung als Möglichkeit und können dann besser reagieren, weil der Kalender immer voller wird. Wir in der Vorrunde 5 Spiele in 8 Tagen haben, wir Back-to-Back spielen. Die Physis ein Wahnsinnslevel ist, da hat er die ganzen Gegenspieler aufgezählt, gegen die Letten geworfen werden, jetzt schon allein in dieser Vorrunde. Und er sagt, Verletzungen lassen sich, wenn du all das zusammenpasst, dann irgendwie fast gar nicht mehr vermeiden. Und das ist, finde ich, zumindest ein ziemlich pragmatischer Ansatz, weil bislang ist es so, du nominierst einmal den 12er-Kader und dann schließen die Fieberregeln aus, dass irgendwie nochmal nachträglich was passieren kann. Ich glaube, es wäre auch komisch, wenn man jemanden aus der kalten Hose dann plötzlich aufs Parkett wirft, der eigentlich gar nicht bei der Vorbereitung dabei war. Aber so nochmal 2 extra haben.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde Nachnominierung irgendwie eleganter. Ich mag 12 Spieler im Kader. Ich fände es seltsam, wenn wir jetzt, also am Ende spielt Deutschland mit 10 Spielern, dann hättest du jetzt bei 15 Spielern, also 5 Spieler, die einfach quasi nicht gebraucht werden, die nicht bei ihrer Mannschaft sind, nicht in Vorbereitung sind. Ich habe auch gerade eben noch mit Dennis Wucherer gesprochen, mit dem habe ich eine Runde Golf gespielt. Und er hat gesagt, er erinnert sich daran, dass die Turniere schneller waren. Also es gab früher noch dieses 4 Spiele in 5 Tagen. So, also ich finde die Schlagzahl, ich finde die Schlagzahl überhaupt nicht hoch. Also wir reden ja von Deutschland, ist vielleicht auch, da sind diese Blowouts, da ist dieser tiefe Kader, da ist diese ganze Qualität. Aber es war, also es war einmal Back-to-Backs in der gesamten Vorrunde in der Sechsergruppe. Das ist nicht hoch. Also ich weiß es nicht. Ist es beides irgendwie, macht es besser? Ich habe nie, also ich wüsste jetzt nicht, warum. Keine Ahnung, du gibst an, du hast auf jeder Position von mir aus, oder du kannst 2 oder 3 Nachrücker irgendwie in so einen Pool schmeißen und jetzt könntest du eben noch jemanden anrufen, der kommt, wenn dir das hilft. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur, ich bin gar nicht im Lösungsmodus, ich bin einfach nur im Modus, das ist mir zu viel geworden. Das ist irgendwie so Turniere oder Saisons irgendwie so zu gucken, dass du eigentlich immer nur hoffen musst, hoffentlich sind alle gesund oder hoffentlich ist ein Großteil der relevanten Spieler gesund, weil ich habe das Gefühl, so viel entscheidet sich aufgrund von ganz einfach grausamen Verletzungen.
Ja, gut, aber du hast schon einen Punkt. Vielleicht ist es dann wirklich besser, im Zweifel jemanden dann aus einer Vorbereitung rauszuziehen bei seinem Verein und der dann nicht, weil wie besonders ist tatsächlich, wie unglaublich ist die Erfahrung? Vielleicht für junge Spieler ja, aber auf der anderen Seite hätte jetzt ein College gejubelt, wenn ein, weiß ich auch nicht so genau.
Du bist meilenweit weg vom Feld. Du bist, also wenn du 14. nur Mann bist, ich bin, also wenn ich irgendwo Expertise habe, ist dann das 12. Mann sein bei so einem Turnier. Du kommst auch da unfit nach Hause, weil du im Endeffekt müsstest du sonst, hieß mal Arne Graskowiak, dir suchen und mit dem noch extra trainieren. Weil wenn du jetzt, wir sind 3 Wochen hier. 3 Wochen, wo du keine Sekunde spielst und dann immer so ein bisschen in diesem Shoot-Around-Limbo gefangen bist. Das ist auch nicht geil. Also ich finde es auch nicht cool.
Ja. Ja, hast mich überzeugt. Ich glaube, dann lieber so eine Nachrückerliste haben und dann, weil du hast recht, ich glaube, im Handball ist das so, dass dann plötzlich ganz manchmal so Geschichten kommen, dass einer noch von irgendwoher.
Ja, ganz genau.
Tag. Ja. Naja, gut, also das hat uns, wie gesagt, auch den heutigen Basketballtag über wieder begleitet. Die Franzosen haben das Ding dann gerade vor allem dank eines brutalen Gershon Yabusele gegen Polen noch gezogen. Die Polen waren bis dahin ja ungeschlagen, haben wir noch gar nicht erwähnt, irgendwie hier in den Tagebüchern, haben Slowenien geschlagen, Israel geschlagen, Island geschlagen und jetzt eben auch wirklich den Franzosen das richtig schwer gemacht. Und wenn wir dann noch mit reinkippen, dass parallel auch noch Italien gegen Spanien lief und man da so gesehen hat, am Ende auch knapp zu Ende gegangen, mit dem besseren Ende in dem Fall für die Italiener mit 4, dann sind auch am heutigen Tag wieder wenig Basketballmannschaften auf dem Parkett unterwegs gewesen. Gut, bei den Griechen hat Giannis gefehlt, wo man total die Stirn zusammenzieht, wenn man denkt, dass die irgendwann im weiteren Turnierverlauf auf Deutschland treffen.
Ja, es ist fast die einzige Brille, durch die ich schaue, dass ich mir Teams angucke und denke, was soll da passieren? Und in meinem Was-soll-da-passieren-Power-Ranking war es heute tatsächlich so, dass obwohl Italien das Spiel gegen die zahnlosesten Spanier, die jetzt irgendwie ein Endspiel haben gegen Griechenland, um nicht in der Sechsergruppe Fünfter zu werden, was sie gewinnen müssen, dann sind sie zwar durch, aber trotzdem, das müssen sie holen. Ist es trotzdem, glaube ich, Polen ist an der 1, die ich spielen wollen würde, auch wenn sie jetzt eine tolle Energie haben. Ich glaube aber, dass das wirklich getragen von diesem fantastischen Publikum ist. Und dass, wenn die nach Riga kämen, das wäre mir zu wenig. Dann wäre es Italien. Ich mag, wie wir Deutschen gegen Italien abmatchen mit Fontecchio. Jetzt sehen wir noch einen Yang oder einen Zheng, hat sich auch noch verletzt heute. Oder zumindest ist mit dickem Eisbeutel auf dem Knöchel. Eine Mannschaft mit Spisu und Ricci und Melli. Da gibt es keinen Sinn in meinem Kopf, wie die gegen uns gewinnen. Ich kann trotzdem, egal wie hässlich Spanien ist, ich sehe es immer noch so. Aldama 27, Hernan Gomez, Brizuela. So, irgendwie, es ist nicht wahrscheinlich, das weiß ich. Aber ist es für mich immer noch gefährlicher auf irgendeine Art und Weise mit der Zone als die Italiener? Und Frankreich ist dann aus dieser Gruppe, wo ich auch nicht groß besorgt bin mehr, ist da noch ganz unten. Aber es ist ja jetzt auch zumindest so, dass wir den Kearney eigentlich schon machen können und so ein bisschen so vorausschauen, weil wir haben jetzt dann so ein bisschen Informationen bekommen. Ich glaube, mein Tipp, also wir spielen, wer das nicht auf dem Schirm hat, wir spielen wahrscheinlich den 4. Wir können mit 11 verlieren gegen Finnland, dann sind wir immer noch Gruppensieger. Wenn nicht, Litauen gegen Schweden verliert. Weil wenn Litauen verliert, gibt es keinen Dreiervergleich. Schweden kann noch weiterkommen. Das heißt, Litauen könnte, wären sie jetzt geschockt vom Jokubaitis aus, verlieren gegen Schweden, dann muss Deutschland Finnland schlagen. Das Spiel ist davor, das werden wir dann wissen. Ich gehe davon aus, dass Litauen Moral hat und weiter so zusammenhält und das gewinnt. Dann kann könnte Deutschland mit 11 gewinnen. Das heißt, es ist jetzt viel. Wir machen große
Verlieren
Theorie.
Ja.
Genau, also sie könnten mit 11 verlieren, würden trotzdem die Gruppe gewinnen. Das heißt, sie würden die viertbeste Mannschaft aus Gruppe A spielen. Das wären wahrscheinlich Estland, Portugal oder Tschechien. Und bei Estland, Portugal oder Tschechien bin ich sogar gewillt, der Nervösling von dem Herrn zu sagen, wir werden ins Viertelfinale einziehen. Viertelfinale ist C2 gegen D3 und den Sieger spielen wir. Also wir spielen den Sieger aus der zweiten, den zweiten so, Griechenland, Italien, Georgien, Bosnien. Ich glaube, das wird Italien. Italien hat im letzten Spiel Zypern. Das gewinnen sie. Mhm. Damit sind sie 4-1. Dann kann nur noch Griechenland sie einholen. Griechenland spielt Spanien. Ich nehme an, dass Giannis spielen wird und somit Griechenland gewinnt. Das heißt, Italien wäre Zweiter. Das ist meine Vermutung. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Italien gegen den Dritten aus Gruppe D. Das wird wahrscheinlich nicht Israel und nicht Frankreich, weil Frankreich spielt noch Island. Das heißt, wir haben da höchstwahrscheinlich Polen, weil die Belgien zu Hause haben.
Ich kann dir bis dahin folgen, ja.
Okay, schön. Also, es wird nicht Frankreich wahrscheinlich. Das ist die gute Nachricht. Es wird so Israel, Polen, vielleicht Slowenien. Das wahrscheinlich gegen Italien. Es ist Viertelfinale. Und das lässt mich hoffentlich die nächsten 5 Tage, 6 Tage sehr gut schlafen.
Ja. Wenn man Gruppenzweiter würde, würdest du wahrscheinlich gegen Lettland gehen. Das willst du dann in Riga eher nicht. Im
Ja, da wurde ich abgekanzelt von Moritz, aber ich will es trotzdem nicht. Egal, was die Weltmeistereinstellung ist und dass sie jeden spielen müssen, irgendwann vielleicht. Ich nehme einfach dann lieber Estland oder Portugal als Lettland zu Hause mit Kristaps Porzingis und Žagars und seinen Freunden.
Definitiv. Wir haben heute, du hast es gesagt, Griechenland ohne Giannis gesehen. Die verlieren gegen Bosnien. Und es ist so, ne, angeschlagen oder geschont, weiß man nicht so genau bei Giannis. Das Knie ist so ein bisschen, dass man eben, ja, wie auch immer. Laut Spanoulis ist er gegen Spanien auf jeden Fall zurück. Kann man dann auch einfach mal einen Shoutout an die Bosnier loslassen, dass die dann eben Lucas Dorsey und Co. dann auch bezwingen. Wir haben Israel heute mit dem 3. Sieg im 4. Spiel, wenn auch knapp gegen Belgien. Ja, die haben gegen Polen knapp verloren, aber die haben eben unter anderem auf Frankreich geschlagen. Mhm. Und Slowenien müht sich mit Lukas 26 Punkten in 32 Minuten gegen Martin Hermansson und aufopferungsvoll kämpfende Isländer da irgendwie zu einem Sieg am Ende. Ja, das nur mal so für den kleinen Abriss quasi, was der Basketballtag so mit sich gebracht hat. Und die Quintessenz davon haben wir ja versucht, euch schon zu präsentieren und haben jetzt natürlich, Günni, noch 2, 3 DBB-Themen einfach, auch wenn Off-Day ist. Fangen vielleicht mal an, weil wir vorhin schon so diese Ausfallgeschichte hatten, mit dem Schönsten, was ich heute gehört habe, nämlich, dass man überlegt beim DBB, wie man es möglich machen kann, dass Joe Vogtmann in Riga als Support wieder zum Team stößt, auch wenn er nicht spielen kann. Mhm. Und das wäre doch eine absolut, in jederlei Hinsicht, wir haben gestern ihm hier gehuldigt, wäre eine totale Wohlfühlgeschichte, wenn es irgendwie möglich ist, das würde... Wäre total super, ne?
Ja, das wäre großartig. Würde ich sogar, glaube ich sogar, es gibt so ganz wenige Spieler, wo ich immer denken würde, das hätte sogar einen Wert. Also wirklich, glaube ich, so einen spürbaren oder messbaren Wert. Das hatten wir bei Marie Gülich, bei der Frauennationalmannschaft. Ja. Das fand ich so, da haben alle davon gesprochen, wie wichtig Marie Gülich ist. Das sehe ich bei Joe Vogtmann. Das hätte ich auch bei Moritz Wagner gesehen. Also ich hätte mir Moritz Wagner in der Reihe oder hinter dem letzten Auswechselspieler mit seiner Energie, mit seinem Klatschen, mit seinem ganzen Ding super vorstellen können. Und ich glaube auch, dass Joe Vogtmann, wenn er da vor Ort sein kann, einen tatsächlichen Wert hat. Es ist nicht nur Symbolik, sondern es ist wirklich, würde der Mannschaft gut tun.
Ey, und wir haben viele, ja, wie soll ich denn sagen, so viele gute, weiche Faktoren. Es gibt ein richtig schönes Interview, was Steffi Blochwitz, unsere liebe Kollegin, mit Maodo Loh in einem Café geführt hat, wo der auch nochmal gesagt hat, wie toll die Mannschaft, wir haben es ja auch von Leon Kratzer gehört, ne, dieses Malaga-Trainingslager fand als tolle Erfahrung, dass sich die Familien untereinander mal kennenlernen konnten. Wir können übrigens an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass Alex Mumru dann mit der Karte, ich nehme einen Big Mehr mit, jetzt im Nachhinein alles doppelt und dreifach richtig gemacht hat. Ich weiß gar nicht, inwiefern er da auch Doc Vogtmann im Hinterkopf hat oder wie sehr das eher in Richtung Daniel Theiss ging. Also so viele so weiche Faktoren. Jetzt hören wir heute Off-Day, Vormittag frei. Du warst mit Oskar angeln, sein Bruder war mit Freunden auf dem Golfplatz, Daniel und Justus an der Tischtennisplatte und vor allem rückt der Cheftrainer, der Bundestrainer, wieder näher an die Mannschaft. Ist mit dem Hotel, ist näher dran, ist beim Essen dabei, ist ums Team herum, mit den Trainern ist er sowieso. Und das ist schon was, das ist interessant, dann doch immer wieder auch von den Spielern zu hören. Und wie sie auch über Alex Mumru sprechen, finde ich, ist ein Zeichen für mich dafür, dass er es geschafft hat, ganz unabhängig von all den Dingen, die dann auf dem Parkett passieren, dass er es irgendwie geschafft hat, mit dem DBB gemeinsam, da echt eine Atmosphäre hinzubekommen, die den roten Teppich ausgerollt hat für eine so erfolgreich wie mögliche Europameisterschaft. So klingt das für mich, so diese weichen Faktoren, oder? Da hat der DBB einen Schritt gemacht.
Wir haben ja ein Embedded-Team mit Marco Hanebeck und Caro Hans und die haben uns erzählt, dass sie den Moment wahrgenommen haben, als quasi die Mannschaft auf den Trainer getroffen ist. Und das war wohl was Besonderes einfach, ja. Da war wohl wirklich super viel echte Freude. Er hat wohl jetzt sehr schnell sehr große Fortschritte gemacht. Jetzt lassen wir es einfach mal genau einfach da und freuen uns erstmal, dass es ihm so gut geht und dass die Mannschaft so, darauf so toll reagiert hat und dass sie schon einfach auch Bock haben, dass ihr Headcoach wieder um sie herum ist.
Und wir wollen mal seinen eigentlichen Assistenten und jetzigen Stellvertreter hören, der uns auch nochmal, bevor du das dann auch gleich nochmal machst, einstimmt auf das, was da mit Finnland jetzt auf das DBB-Team zukommt.
Ja, das ist eine Mannschaft, die versucht vor allem am Anfang des Spiels unglaublich hohes Tempo zu gehen, auch mit den Zuschauern im Rücken so ein bisschen den Gegner einzustichtern oder auf jeden Fall zu beeindrucken. Das haben sie gestern auch geschafft am Anfang. Muss man auf jeden Fall klar bleiben und einfach seinem Spiel treu. Mannschaft, die sehr viel läuft, sehr viel Dreier nimmt, also so ein bisschen auch ähnlich wie wir. Es spielt viel mit 5 Spielern außen, das ist ein bisschen anders als wir, aber so von der Idee ist relativ einfach, aber in der Umsetzung, die denn zu stoppen, ist es schon durchaus kompliziert.
Wir haben ja im letzten Tagebuch mit Moritz schon so ein bisschen versucht, darauf hinzuwirken, so nach dem Motto, eigentlich einfach alles so weitermachen. Was sind vielleicht aber auch Dinge, die trotzdem wir sehen werden vom DBB-Team, weil jetzt auch einfach nochmal das ein anderes Level ist als Großbritannien und manche andere, auf denen du in der Vorrunde so getroffen wärst. Was für ein Spiel siehst du da am Horizont, bevor wir dann auch gleich nochmal umdrehen und uns auch mal überlegen, was die Finnen vielleicht sich für Deutschland ausdenken. Aber erstmal so aus DBB-Sicht.
Ich glaube nicht, dass viel passiert. Also ich glaube, dass sie wirklich jetzt das Selbstbewusstsein haben, ihr Ding genauso weiterzuspielen. Wir werden nicht dieses Schachspielerische von Rimas Kurtinaitis sehen. Wir werden keine verrückten Matchups sehen. Du hast mit, mit Franz Wagner, mit Isi Bonga, mit auch Oscar da Silva für mich genauso, 3 sehr gute Primary Defender gegen ihn. Also erste, so die dieses Matchup so alleine tragen könnten. Wir haben Daniel Theiss in der Vergangenheit gesehen, auch wenn man vielleicht das nicht denkt, dass das so das so ein gutes Matchup ist, weil du eben ihn dann auch um Blöcke rumjagen musst, so ein bisschen oder mal als über das ganze Feld verteidigen musst. Aber das hat er sehr gut gemacht bisher. Da hat Coaching Staff, glaube ich, auch viel Vertrauen darin, dass er das macht. Und dann ist es für mich einfach nicht viel. Dann ist es so ein bisschen den Defensivrebound und das ist halt das, wo du wirklich so ein bisschen drauf zeigen kannst. Und was auch Finnland phasenweise im Spiel hält. Ja, also wenn sie haben 2, 3 Athleten, sie haben, ihr Vorteil ist ja, dass sie große Flügelspieler oder dass sie so mit Jantun und Valtun und diese Spieler haben, die Bretter hart crashen, die einfach, die groß sind, die stark sind. Aber da kannst du mit Deutschland, das ist nicht das, was Deutschland wehtut. Du hast mit Max Schuni und anderen 1-2 noch wirklich regelmäßig auch schwächere Verteidiger auf dem Feld, die sie aber brauchen für Spacing, die wirst du attackieren können. Das heißt, ich glaube, dass du von Deutschland kaum Adjustment siehst, sondern einfach sagst, sie freuen sich darauf, sie freuen sich auf die Stimmung, sie freuen sich auf die Aufgabe und sie freuen sich auf das späte Spiel. Und das war einfach, ich glaube, das geht jetzt einfach weiter, der Rausch geht weiter.
Ja, yeah, das erste Mal Primetime bei dieser Europameisterschaft. Yeah. Ja. Und wenn wir den Jokubaitis vorbeifliegen haben sehen an Macuni und Co., dann können wir uns vorstellen, wie Dennis da eventuell das ein oder andere Mal zum Korb durchkommen wird. Markan, also worauf können wir uns noch einstellen? Sasu Salim wird ab und zu noch einen Dreier da irgendwo einstreuen, das wird er sein ganzes Leben lang machen und wenn er irgendwann in 20 Jahren noch irgendwo mal wieder einen Ball irgendwo auf einem Platz in den Händen hat. Und ich glaube, nach so einem für seine Verhältnisse nur 19 Punkte und 6 von 17 Spiel, trotz all der Wahnsinnsqualität, die wir ihm da entgegenbieten werden, vielleicht steht am Ende bei Markan auch eine 3 vorne, aber es wird egal sein für den Spielausgang, oder?
Ja, glaube ich schon. Und ich finde das Basketball-Publikum fantastisch hier. Du hast es, sie sind super frenetisch auch vor dem Spielfeld. Sie klatschen für den Gegner. Es gibt keinen Buh. Nach der Hymne des Gegners ist super positiver Applaus. Aber es ist nicht dieser Wolfsbau. Es ist für mich nicht dieses. Hm. Es sieht krass aus.
Ist nicht
aus.
Weißenfels.
Die Hymne ist fantastisch. Aber es ist schneller vorbei, es ebbt schneller ab, als du denkst. Du kannst das relativ gut und kurzfristig unterbinden. Und das gilt für mich leider auch so ein bisschen für die Mannschaft. Also ich sehe, fand da eben so ein paar Hinweise auf Körpersprache, Frustration, dieses ganze Ding einfach ein Stück weit zu früh. Dann sind sie 5 hinten und sind zu Hause und sind in dieser Kulisse und es hängen so ein bisschen die Köpfe. Ich denke mir, das habe ich irgendwie so nicht... habe ich so nicht kommen sehen. Ne? Das ist jetzt nicht viel, also es ist nuanciert, aber es ist war für mich spürbar in diesem Spiel gegen Litauen. Mhm.
Wie gesagt, wenn wir es mal umdrehen, welche Ideen könnte Lassi Tuovi, ja interessanter Trainer, mit diesem finnischen Kader haben gegen den Weltmeister? Was glaubst du, werden die versuchen, um irgendwie, es ist eben ja nicht nur eine zweiköpfige Schlange, es ist ja noch so viel mehr, ne?
Ja, du kannst eigentlich nichts. Ich finde das Einzige, wo ich glaube, dass es Teams... Also wenn du so richtig verzweifelt bist und es ist ein Duo-Dei-Spiel, wir erinnern uns, glaube ich, gegen Polen, wann war das, so 2020, 2021 oder so, wo sie einfach gesagt haben, sie zwingen Dennis dazu, 30 Mal zu werfen. Sie gehen einfach unter allem her und machen Garten, also stellen das Garten. Das heißt, du kannst eine Zone versuchen oder du kannst sagen, wir sinken jetzt einfach 2 Meter von Dennis und von Franz ab, die gerade fast 50% Dreier treffen beide und sagst einfach, wie auch immer so, dein Wille geschehe. Ich weiß es nicht, was passiert, aber es passiert auf jeden Fall was anderes. Weil du kannst sie meiner Meinung nach nicht ehrlich verteidigen mit dem, was du hast. Also es muss was Verrücktes passieren. Es muss die Zone, Winke-Winke-Zone sein. Es muss wir gehen unter allem her, wir zwingen oder wir lassen euch jedes Mal 1 gegen 1 spielen und hoffen, dass ihr Stepback schießt und den Gefallen daran findet und dann, ja, dass ihr einfach 25% Verteidigung schießt. Ich weiß nicht, wie du mit dem Spielermaterial, was die Finnen haben, defensiv so aus dieser Perspektive, was du sonst versuchen willst.
Ja, das sind doch schöne Voraussetzungen für das erste Primetime-Spiel und ein deutsches Team mit kühlem Kopf und heißem Herzen. Reingehen in den Markan und dann gucken wir einfach mal und freuen uns wirklich auf einen ganz, ganz tollen Mittwoch, der dann ja so halb parallel das zweite Highlight beginnt dann schon und Günni schnallt schon wie alle, die es irgendwie mit Basketball halten, denn dann treffen eben etwas später beginnend auch noch die Türken auf die Serben. Und das Spiel, wenn wir dann alle hoffentlich beseelt sind durch den DBB-Auftritt, dann wird das nochmal einen Kick hinten rausgeben, oder? Also da liegt doch so viel drin.
Das ist das Spiel der Eurobasket bisher. Das ist das beste Spiel auf dem Papier. Das ist, glaube ich, auch einfach ein super Matchup. Es wird Geplänkel geben. Pešić ist auch schon in Höchstform, ist schon in Turnierform. Ataman ist in Turnierform. Die Spieler sind in Turnierform. Kann nicht früh genug losgehen. Also ich werde versuchen, den Nachlauf kurz und knackig zu halten. Ich werde das auch an Moritz nochmal weitergeben, dass wir da schnell rauskommen aus dieser Sendung. Dass wir uns dann vielleicht nochmal irgendwo hier, entweder im Hotelzimmer oder irgendwo in so einer von diesen ganzen Public-Viewing-Geschichten uns hinsetzen können und dann noch mindestens die komplette zweite Halbzeit genießen können.
Ja, das geht dann 19:45 los. Davor natürlich ab 18:45 bitte alle dabei sein zum ersten Primetime-Auftritt der deutschen Mannschaft. Davor gibt es eben auch noch Litauen gegen Schweden ab 15:30. Ich habe heute parallel so ein paar Dinge abgearbeitet, habe wirklich den ganzen Tag den EM-Stream laufen gehabt. Das sind wirklich gerade die ganz langen Basketballtage. Und eigentlich kann man nur noch sagen, Jokic gegen Şengün wird Wahnsinn. Der Supporting Cast, der Supporting Cast bei den Türken, du hast Osman gehighlightet, aber das ist eben nicht der einzige. Die schießen übrigens bislang auch, ne? Deutschland 47%, die Türken sind 46% von draußen. Und auf der anderen Seite tatsächlich die Serben, da geht bislang von draußen, also der einzige Minimarke, noch nicht so viel, weil Gudoric und vor allem auch Micic noch nicht so richtig drin sind. Dafür aber Jovic und Avramovic, also da ist auch ohne Bogdanovic noch genug. Das ist so viel Qualität und eben so auch aufgeladen jetzt schon mit Bedeutung, weil natürlich beide auch zwingend dieses Spiel gewinnen wollen. So für, nicht nur fürs eigene Selbstverständnis, sondern auch für den weiteren Turnierverlauf.
Aber das sind das für Duelle. Nochmal, die beiden Trainer haben wir erwähnt, die beiden Center hast du erwähnt, dann alleine so Avramovic gegen Larkin, als Einheit, da sind einfach alle möglichen Sachen dabei, Richtung Jovic, Osman, das ist großes Kino.
Ja, und das alles live bei uns und dann morgen natürlich auch wieder das EM-Tagebuch, dann mit Basti, der das deutsche Spiel gegen Finnland ja kommentieren wird, also der und du bringt die ganz frischen Eindrücke aus der Halle mit, dazu dann auch noch wieder mit Moritz und eben auch noch dem, was bei Türkei-Serbien noch so passiert ist, also das wird auch wieder ein Tagebuch, das ist von alleine gefüllt und im Übrigen beginnt dann, wann ist es denn? In 2 Tagen ist es soweit. Ist dann auch Europameisterschaft im 3x3 angesagt. Habt ihr vielleicht bei uns im Live-Programm auch schon immer mal gesehen. Da packen wir einfach noch eine zweite EM mal für einen kurzen Zeitraum auf die EM, die es eh gerade schon gibt und wo man nicht alles verfolgen kann. Packen wir auch noch on top. Alles live bei Magenta Sport. Der Mann mit dem Anglerhut und dem fantastischen Candle-Shirt geht jetzt ins Bett. Gönni, herzlichen Dank.
Bonui.
Tschüss. Bonui.